Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Es ist die 55. Folge, Schnapszahl. Ich würde sagen, trinken wir einen, oder Henna?
Ja, ich habe hier mein gutes Leitungswasser neben mir stehen, ja. Wie sich's gehört. Aber ein Kaffee oder Tee wäre eigentlich auch angesagt, denn es wird Herbst, es wird kälter draußen.
Ein Irish Coffee dann sozusagen.
Ein Irish Coffee wär nicht schlecht, aber ich denke mal, jetzt wird's kälter. Aber wenn du meine Stimme hörst, Jan, dann wird dir bestimmt wieder ganz warm, oder?
Warm ums Herz. Aber auch warm und ums Herz wird mir, wenn ich an unsere letzten Folgen denke, sehr spannend, wie ich fand. Vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick. Und das Feedback, was dazu reinkam, zur letzten Folge, Industriepolitik war das, oder?
Genau, wir haben über Frankfurter Industriepolitik gesprochen. Viele denken ja, Frankfurt ist eine Bankenstadt oder nur eine Bankenstadt. Ist aber traditionell auch so, dass Frankfurt eine Industriestadt lange war. Es gab dann in den 80er, 90er Jahren eine Erosion der Industrie in Frankfurt. Aber heute gibt es neue Ambitionen wie den Masterplan Industrie, womit die Industrie in Frankfurt ja ein Stück weit wieder auf Vordermann gebracht werden soll.
Genau, und dazu haben wir mit keinem geringeren als Michael Erd gesprochen. Er ist in Frankfurt ein bekanntes Gesicht. Er ist der erste Bevollmächtigte der Frankfurter Geschäftsstelle der IG Metall, der, wie viele sagen, Mutter aller Gewerkschaften, und hat am Masterplan Industrie maßgeblich mitgewirkt. Also hört da gerne nochmal rein. Wir haben das, glaube ich, kann man hier so unbescheiden sagen, Lob bekommen für die Folge, auch natürlich auf eure weiteren Kommentare gespannt und freuen uns natürlich immer über Feedback.
Genau, und da du schon mit Feedback anfängst, vielleicht machen wir nochmal eine kurze Feedback-Runde. Ist, glaube ich, am Anfang von so einer Folge auch immer ganz nett, mal mit der Community ein bisschen in Kontakt zu treten. Wir hatten ja noch ein bisschen Feedback bekommen zur vorletzten Folge. Da waren wir ja an der FOWI bei Carsten und Stefan, ein FOWI-Stammgast, hat uns geschrieben und er war da sehr angetan. Das hat uns natürlich gefreut.
Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Grüße an Stefan. Carsten ist natürlich aber auch ein Selbstläufer, muss man sagen. Ist ein authentischer Typ, weiß viel zu sagen, hat viele Perspektiven auch, die er mit einbringen kann. Insofern, ist vielleicht auch was wir häufiger mal machen sollten, so Frankfurter Originale auch mit reinholen in diesem Podcast.
Genau, und ich meine, wir sind ja eigentlich während Corona-Zeiten, ist ja dieser Podcast vor ungefähr 3 Jahren gestartet. Und deswegen waren wir eigentlich immer remote meistens, also digital. Jeder sitzt bei sich in der Kammer und wir schalten uns zu, wollen das aber jetzt nach und nach ein bisschen umstellen. Man hat da natürlich am Anfang noch so ein bisschen technische Probleme. In der Folge, glaube ich, hört man uns doppelt, weil so ein bisschen die Rückkopplung drin war noch im alten Equipment. Aber man sagt ja, doppelt hält besser.
Und Carsten hört man super und das ist ja die Hauptsache, gell?
Genau, so ist es. Ja, so viel vielleicht mal zum Feedback. Ihr seht, wir lesen uns das alles durch. Wir antworten darauf natürlich immer gerne. Also schreibt uns gerne auch weiterhin euer Feedback, eure Kommentare, Lob, Kritik. Was sollen wir mal aufgreifen hier? Wer wäre ein guter Gast? An kontakt@gutezukunft.de. Wir greifen das immer gerne auch zeitnah auf. Und ich würde sagen, damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der heutigen Folge. Jan, was haben wir vorbereitet?
Es ist die Jugend. Es ist die Jugend in Frankfurt, um die es heute gehen soll. Aber ganz konkret wollen wir natürlich nicht einfach nur so ein bisschen Gen Z-Bashing betreiben, sondern oder Gen Z, wie man sagt, sondern wir wollen uns natürlich anschauen, wie kann man Jugend beteiligen in Frankfurt. Und zwar ja auch dann, wenn sie noch nicht das Alter erreicht haben, an der sie sich selbst an Wahlen beteiligen können. Jugend ist natürlich die Zukunft, das ist klar. In Frankfurt waren 2022 immerhin 17% der Bevölkerung unter 17 Jahren. Wir leben zwar in einer eher alternden Gesellschaft, auch das haben wir schon öfter besprochen. In Frankfurt gab es aber 2022 mehr Junge als ältere Menschen. 15,8% der Menschen sind über 65. Allerdings muss man auch sagen, es pendeln natürlich auch nochmal einige junge Menschen aus der Region jeden Tag ein. Das sind dann wahrscheinlich die über 17-Jährigen. Aber insgesamt ist Frankfurt tagsüber nochmal eine deutlich jüngere Stadt, einfach aufgrund der Arbeitsplätze, die hier durch die Einpendlerinnen, Einpendler dann eingenommen werden. Über die Wohnraumproblematik haben wir ja schon oft gesprochen. Es gibt also definitiv viele junge Menschen in Frankfurt. Wie sieht's da aus? Haben die eigentlich eine Lobby und wie denkt man über sie nach? Man hört ja oft, die Jungen schaffen nichts mehr, aber das ist, denke ich mal, schon seit Platon nicht mehr ganz richtig. Es gibt einige harte Urteile über die Gen Z und Debatten über ein sogenanntes Pflichtjahr. Es wird Zeit, dass wir das hier für Frankfurt mal ein bisschen näher beleuchten.
Genau, und wir wollen heute über Platon sprechen, deswegen haben wir uns Matthias Lutz-Bachmann von der Uni Frankfurt eingeladen. Naja, wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter über Frankfurter Jugend gesprochen, zum Beispiel auch im Takeover, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge war das, 25 oder so, als wir hier Solon hatten, die über die Zukunftspläne der Jugend in Frankfurt gesprochen haben, also hört da auch nochmal rein bei Bedarf. Es gibt tatsächlich einige Vorurteile, würde ich auch sagen. Also es fängt ja schon beim Begriff der sogenannten Generation an, ist ein total beliebter Begriff, natürlich auch in der Öffentlichkeit. Eigentlich hat er aber bei näherer Betrachtung einen ziemlich zweifelhaften Aussagewert. Also es ist natürlich schon so, dass Menschen in einem ähnlichen Alter von ähnlichen Dingen betroffen sind, sei es jetzt mal, ob man 12 Jahre oder 13 Jahre bis zum Abitur in die Schule geht oder wie die Ausbildung aussieht oder wie stark man in Zukunft vom Klimawandel betroffen sein wird und. Da gibt es natürlich schon Punkte, die betreffen eine Alterskohorte, aber man muss schon sagen, in vielen Fällen ist das, was man mal so unter einer Generation versteht, wie die angebliche Faulheit der Gen Z weitgehend konstruiert. Also die Arbeitsbereitschaft mit 20, dass die geringer ist als mit 40, das ist eigentlich relativ normal. Und dass nach 40 das dann auch wieder allmählich abnimmt, also nach dem sogenannten Highway of Life, ist eigentlich auch schon immer so gewesen. Also es ist eigentlich eher ein sogenannter Lebenslaufeffekt als jetzt eine starke Generationszugehörigkeit. Das heißt, es gibt Phasen im Leben, da arbeitest du halt gerne viel und Phasen, da sind andere Dinge wie Freunde oder Familie wichtiger. Also da so ein Generationsding draus zu machen, ist konstruiert ein Stück weit. Es gibt sicherlich auch irgendwie strukturelle Bedingungen. Also die Lebensarbeitszeit hat ja im 20. Jahrhundert stark nachgelassen. Es liegt auch an Gewerkschaften, die sich eingesetzt haben. Kurzum, Generation als Analysebegriff beliebt, aber nur bedingt aussagekräftig.
Genau, aber so richtig das ist, du sagst es schon, es gibt natürlich auch Herausforderungen, die alle Menschen einer Altersgruppe, sag ich mal, am ehesten betreffen. In diesem Fall das diskutierte Pflichtjahr zum Beispiel, ja, eine spannende Debatte oder die Frage der Beteiligung. Deswegen wollen wir heute über Beteiligungsmöglichkeiten der Jugend in Frankfurt sprechen. Es gibt ja zum Beispiel auch Ideen für ein Jugendparlament.
Genau, und so eine Beteiligung ist natürlich ganz zentral für Demokratie, also um Demokratie direkt zu erleben. Man sagt ja immer, wir leben in einer stark polarisierten Gesellschaft. Das wird jetzt auch ein bisschen bestritten. Also Steffen Mau, ein Soziologe an der Humboldt-Uni, den wir beide sehr gut finden, der sagt ja zum Beispiel, also so stimmt das eigentlich gar nicht, sondern es gibt eher Triggerpunkte, es gibt bestimmt Punkte, über die wird einfach wenig gesprochen. Es gibt vielleicht auch Tabuthemen. Jedenfalls kommen die Menschen selten zusammen. Und deswegen argumentiert er dafür, dass man gerade auch um der Angstmache von radikalen Parteien, zum Beispiel in der Migrationsdebatte, etwas entgegenzusetzen, dass die Menschen wieder zusammenkommen sollen und diskutieren sollen. Also das war früher ganz oft in einem Verein, ja, oder in einem Ehrenamt, auch in den Gewerkschaften, dass Menschen zusammenkommen und im Diskurs, im Streit miteinander Demokratie erleben. Das ist so ein Stück weit verloren gegangen, seine These, natürlich auch nochmal vorangetrieben durch Corona. So, und das gilt natürlich auch für die Jugend. Und Jugendparlamente, du sagst es schon, sind daher eine Chance, Demokratie zu erfahren, auch ein Stück weit mitzuprägen. Also für uns mal höchste Zeit, darüber zu sprechen. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen. Wen haben wir?
Ja, wir haben uns einen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr. Ich kenne ihn schon länger, habe schon oft auf verschiedenen Podien mit ihm auch zusammengesessen. Immer ging es dabei um die Zukunft der Stadt. Er hatte Jugend vertreten und ich weiß nicht ganz, wen ich vertreten habe in diesem Setting. Das ist jetzt, wo ich so drüber nachdenke, schon ein bisschen komisch. Aber der Punkt ist, wir haben zu Gast Julien Jeanboncel. Er ist der Vorsitzende des Frankfurter Jugendrings, kommt seines Zeichens aus dem Bereich der Jugendfeuerwehren, ist super, super, super engagiert, hat maßgeblich an dem Konzept des Jugendparlaments auch mitgearbeitet, sitzt an vielen anderen Themen dran, ist der perfekte Gast für die heutige Folge und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hier ist er. Hallo Julien. Lieber Julien, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Das freut uns wirklich sehr. Und bevor wir im Einzelnen auf deine Projekte eingehen, auf das, was du machst, was dich hierhin gebracht hat, gerne einfach mal ganz grundsätzlich auch an dich die Frage, wie an unsere anderen Gästinnen und Gäste, die wir hier schon bei uns im Podcast hatten, aus deiner speziellen Perspektive, was macht Frankfurt für dich aus? Was sind die Stärken Frankfurts? Was läuft vielleicht auch gar nicht so gut?
Also erstmal danke, dass ich da sein kann. So ganz grundsätzlich. Ich glaube, das, was häufig über Frankfurt gesagt wird und was auch richtig ist, ist, dass wir als Frankfurt eine sehr diverse Stadt sind. Also hier leben zig Kulturen zusammen und leben friedlich zusammen. Frankfurt ist auch als Stadt sehr engagiert. Also ich glaube, in keiner anderen Stadt gibt es so eine engagierte Bürgerinnenschaft wie in Frankfurt. Und was man so, wenn man auf von außen auf Frankfurt guckt, natürlich sieht, sind so, sagen wir, die Wirtschaftsstärke oder wie auch immer man das betrachten will. Also Frankfurt als auch Motor der Region. Das heißt, auch ein bisschen so der innovative, die klugen Köpfe kommen dann auch aus Frankfurt. Ich glaube, zwischen Diversität und Engagement und, wenn man so sagen will, Innovation, ich glaube, das macht eine gute Mischung für Frankfurt aus, um dann auch Sachen anzutreiben.
Und du sprichst darüber, dass man Sachen auch antreiben kann, dass man Motor ist. Wie viel Motivation nimmst du da wahr, das dann auch zu tun? Also gerade wenn vielleicht Dinge nicht gut laufen oder so, da wirklich auch in die Veränderungsprozesse einzusteigen, die jetzt nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich auch in der Substanz etwas bewirken wollen.
Also ich glaube, der Wille ist da, aber es ist immer schwierig, vom Wille in die Umsetzung zu kommen. Und da so vielfältig wie Frankfurt ist, so zerstritten kann Frankfurt auch sein. Und da sind durchaus, sagen wir, historisch gewachsene Strukturen so sehr festgefahren. Und auch, sagen wir, ja, da geht es meistens dann auch um Macht. Und Menschen, die Macht haben, wollen meistens Macht auch nicht abgeben. Das auch anzugehen. Ich glaube, da ist viel Dynamik drin. Das sieht man jetzt auch in politischen Prozessen, ohne zu viel vorwegzugreifen, auch was so Beteiligung angeht oder auch was insgesamt die Perspektive drauf geht, wie schaffen wir das eigentlich für möglichst viele Menschen, ja, unser System, demokratisches System attraktiv zu machen. Da passiert schon viel. Nur, ich glaube, die Anspruchshaltung und das, wie es dann tatsächlich in der Realität aussieht, klafft ein bisschen auseinander.
Und ganz pauschal würdest du sagen, wenn Anspruchshaltung und Realität auseinanderklaffen, es braucht mehr Beteiligungsstrukturen oder reformierte Strukturen oder andere Strukturen?
Ich glaube, die Strukturen sind für viele nicht alltagstauglich. Also es ist so, dass, nehmen wir mal jetzt unser demokratisches System, das relativ für viele weit weg ist. Und das so in den Alltag zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob es da andere Strukturen braucht oder ob die Kultur, die insgesamt diese demokratische Kultur auch in alle Bereiche übersetzt werden muss, über das Bildungssystem, über vielleicht auch einen Kulturwechsel innerhalb von Institutionen. Ich glaube, das ist so die Grundlage dafür, dass man ja eben auch dieses demokratische Miteinander, was ja auch immer mehr in Gefahr ist, wenn man das jetzt aus der Perspektive der Jugendlichen betrachtet, auch helfen kann. Und da versuchen wir unser Bestes, das auch irgendwie zu verändern.
Mhm. Ja, sehr schön. Wir hatten es in der Anmoderation schon gesagt, es ist ja immer von Polarisierung die Rede und die Frage, wie kann man eigentlich dieser Polarisierung entgegnen? Steffen Mau, Soziologe in Berlin, würde argumentieren, also man muss sich direkter einbringen, man muss die Demokratie erleben ein Stück weit und auch ein Stück weit mit prägen. Und ihr als Frankfurter Jugendring fordert ja gemeinsam mit dem Stadtschülerinnenrat ein Jugendparlament in Frankfurt, was ja eine solche direkte Beteiligungsform im politischen Diskurs wäre. Vielleicht kannst du noch mal für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen, was ist eigentlich ein Jugendparlament, wie sieht das aus und was würde das konkret für Frankfurt bringen?
Naja, ganz grundsätzlich ist eigentlich ein Jugendparlament wie die Stadtverordnetenversammlung nur für Jugendliche. Ja. Also es gibt ja auch die kommunale Ausländerinnenvertretung, wo alle Personen, die eben weder einen deutschen Pass oder noch EU-Bürger sind, auch ihre VertreterInnen wählen können. Und das soll es aus unserer Sicht eben auch für Jugendliche von 10 bis 18, weil sie danach ja noch wählen können, auch geben. Da wird zum einen auf lokaler Ebene, weil manchmal auch in ganz alltäglichen Fragen gibt es im Park Parkbänke, wo junge Menschen sich aufhalten können oder nicht. Also da geht es eher um die Ortsbeiräte, aber dann geht es manchmal auch um größere Fragen, wo kommt eine Schule hin oder wie auch immer. Das macht im Moment der Stadtschülerinnenrat, aber da ist auch, sagen wir, die Anbindung und auch die Bedeutsamkeit im politischen Kontext eine ganz andere, wenn du ein eigenes, demokratisch legitimiertes Instrument ist, was auch stadteigen ist. Mhm. So, weil sowohl wir als auch der Stadtschülerinnenrat sind sehr quasi außen vor vom ganzen, sagen wir, von der Römerbammel, wenn man das so sagen möchte. Und am Ende geht es uns darum, Jugendliche oder junge Menschen auch mehr in dieses Römergeschehen, in die Römerbubble zu bringen, um eben auch im Sinne der jungen Menschen Veränderung anzubringen, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, da gab es von der Bepanthen Kinderstiftung eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde. Und da hat sich herausgestellt, dass irgendwie 75% der jungen Menschen den Eindruck haben, dass Politik ihre Probleme nicht löst und dass 70% sich gegenüber Politik machtlos fühlen. Und das sind schon aus meiner Sicht durchaus erschreckende Zahlen, wo wir eben mit Strukturen und möglicherweise auch mit der Veränderung von Strukturen oder mit der Schaffung von neuen Strukturen, in dem Fall mit dem Jugendparlament, auch dem entgegenwirken können. Mhm. Das ist natürlich nur ein kleiner Baustein.
Ja.
Aber ich glaube, das ist ein Schritt zumindest in die richtige Richtung.
Ja, genau. Das wird ja genau auch in diese Richtung der These von Steffen Mau sprechen, dass man tatsächlich eine direkte Beteiligung braucht, auch um das Vertrauen in die Institution, in die Politik nicht zu verlieren. Und das ist vielleicht ein Stück weit auch verloren gegangen in den letzten Jahren, gerade auch nochmal durch Corona. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, man möchte so ein Jugendparlament in Frankfurt institutionalisieren, was wären denn so klassische Themen? Ein paar hast du jetzt schon mal angedeutet, aber vielleicht nochmal so ein Rundumblick. Was wären so Themen, die so ein Jugendparlament diskutieren könnte? Sind das die Schulen? Sind das vielleicht auch die Freizeitgestaltung? Also gibt es da so immer wiederkehrende Themen der Jugendlichen in Frankfurt? Vielleicht gibt es da ja auch nochmal Unterschiede irgendwie untereinander der Jugendlichen. Aber nehmt ihr da bestimmte Themen wahr, die jetzt für Frankfurt ganz wichtig sind und die immer wiederkehren so in den Debatten? Was müsste man eigentlich diskutieren im Jugendparlament?
Also ganz grundsätzlich natürlich die unmittelbare, also aufgrund der unmittelbaren Betroffenheit natürlich die Fragen Freizeitgestaltung, Schulgestaltung, wobei das natürlich jetzt auch teilweise Landesthemen sind, aber auch ganz grundsätzlich, und das haben wir auch zu Anfängen quasi unseres Projektes gemerkt, sind es auch viele Fragen der Stadtplanung, weil am Ende, wenn eine Straßenbahn gebaut wird, wenn ein neues Stadtviertel geplant wird, diejenigen, die das tatsächlich mit ihren Kindern dann füllen werden, sind die Jugendlichen von heute. Mhm. Wenn man die dann nicht in den Prozess einbindet, also das sind aus meiner Sicht und so waren auch bisher immer die Gespräche vor allem stadtplanerische Fragen. Auch wenn natürlich so ganz alltägliche Sachen wie eben Schulgestaltung und auch so Jugendhilfeplanung auch ein großer Faktor ist. Würde ich sagen, jetzt auf städtischer Ebene und auf lokaler Ebene, wie gesagt, insgesamt, wie teilt sich zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen auch der öffentliche Raum auf? Und das macht schon sehr viel aus, weil eben bei vielen Debatten es immer wieder vorkommt, ja, das sind dann die bösen Jugendlichen, die auf Parkbänken kiffen oder wie auch immer. Das ist eben das Bild, was wir nicht, wo auch mit, glaube ich, mit Debatten, wo die Jugendlichen auch mit reinkommen können, sicherlich dem entgegengewirkt werden können, auch dieses Bild zu schaffen.
Vielleicht nochmal zur Diversität. Also wir wissen ja aus Studien, dass in der Demokratie natürlich auch unterschiedliche Interessengruppen mitwirken, dass aber oftmals gerade in der Politik eher die kulturell, auch habituell vielleicht besser ausgestatteten, auch die, ja, jetzt mal ein bisschen plump gesagt, die Reicheren oder die jedenfalls besser Ausgebildeten mitwirken. Also es da zumindest eine Differenzierung gibt, eine soziale. Wie ist das bei euch in euren Debatten? Spielt das da auch eine Rolle, dass man möglichst viele sozial unterschiedlich aufgestellte Menschen mit in die Debatten mit reinnimmt bei der Planung fürs Jugendparlament? Oder würdest du sagen, es ist doch bislang eher eine Debatte für, ja, jetzt mal pointiert gesagt, Politik-Nerds oder Leuten, die sich vielleicht eh ehrenamtlich engagieren. Wie ist das bei euch in den Debatten bislang?
Also vom Prozess her ist es natürlich so, dass, sagen wir, unsere Institution, ich würde mal sagen, das ist strukturell bedingt stärker von denen, die sowieso sich engagieren, geprägt sind. Das heißt, sagen wir, der Prozess an sich, und das muss man auch ganz selbstkritisch sagen, ist natürlich durch die Engagierteren und vermutlich auch besser Situierten geprägt. Aber nichtsdestotrotz haben wir versucht, für die Struktur, die zu schaffen ist, das nochmal mit zu berücksichtigen und haben zum einen, wenn es dann um, sagen wir, den finanziellen Part geht, überlegt, dass es eine Aufwandsentschädigung bräuchte, weil man dann natürlich auch überlegen muss, mache ich einen Minijob oder engagiere ich mich im Jugendparlament, was dann ja auch zwangsläufig bei Menschen, die sich das nicht im Zweifelsfall leisten können, auch eine quasi eine Entscheidung sein müsste. Aber auch ganz andere Sachen, da haben wir uns mit unterschiedlichsten Institutionen getroffen, also vom AMCA, der Antidiskriminierungsstelle dort, zur Stabsstelle Inklusion, und die haben uns alle auch Perspektiven zu der Frage, wie kann man die unterschiedlichen, sagen wir, Diversitätsdimensionen auch einbinden. Und das hat auch in, wir haben das in unserem Konzept die diversitätspolitischen Leitlinien genannt, auch Eingang gefunden. Und das war auch aber der Politik sehr wichtig, eben nicht nur ein, ich überspitze das jetzt ganz bewusst, Parlament zu haben, wo am Ende nur der reiche weiße Nordendler sitzt. Aber weil das dann auch, sagen wir, glaube ich, die Legitimität des Ganzen auch ein bisschen untergräbt.
Ja, also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der ja gesamtgesellschaftlich auch in anderen Parlamenten natürlich eine große Rolle spielt. Von daher natürlich super, wenn ihr euch da Gedanken macht, wie man das vielleicht auch ein bisschen abmildern kann, wie man vielleicht auch die Hürde senken kann für junge Menschen, die vielleicht mit Politik gar nicht so viel Berührung haben, wie man sich direkt beteiligen kann. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu dir persönlich. Also du bist ja in vielerlei Hinsicht sehr engagiert und bist wahrscheinlich auch stärker engagiert als viele andere Jugendliche. Bist auch in der Feuerwehr aktiv zum Beispiel. Also auch gerade das Vereinswesen hat natürlich in Deutschland in der Demokratie immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was dich persönlich antreibt. Wieso machst du das eigentlich? Also was gefällt dir am politischen Diskurs?
Also genau, am Ende ist es, glaube ich, so ein bisschen aus der eigenen Biografie mit dem Engagement bedingt. Also ich bin als Jugendlicher in die Jugendfeuerwehr gekommen. Und das hat mir als Jugendlicher sehr viel gegeben, ob das jetzt irgendwie in der Gruppe, die Gemeinschaft gewesen, aber auch insgesamt so Erlebnisse, die man hatte, gemeinsam Sachen anzugehen, innerhalb der Feuerwehr auch irgendwie Veränderungen antreiben zu können. Und das wollte ich sowohl dann später als Jugendleiter, aber auch im politischen Kontext, um den Rahmen zu schaffen, deswegen auch im Jugendring auch anderen ermöglichen. Und das hat mir natürlich nicht nur, sagen wir, dieses Gruppen- und Gemeinschaftsthematik gegeben, sondern natürlich hat mich das auch sehr viel gelehrt, finde ich. Also ob das jetzt vor Gruppen reden oder bestimmte Projekte anzugehen oder andere Kompetenzen, lernt man meistens ja eher aus der Praxis. Und ich glaube, da ist das Ehrenamt an sich eine super Möglichkeit, auch relativ einfach solche Sachen zu lernen.
Und du sprichst ja jetzt auch sehr persönlich davon, was es auch vielleicht ist, was sich da antreibt. Aber da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Also muss ja auch für sich erstmal dieses Forum sehen. Hattest du da Vorbilder in deinem Familienumfeld, die dir einen solchen Einsatz vorgelebt haben? Oder ist es quasi etwas, das in dir selbst gewachsen ist?
Mein Bruder ist tatsächlich zur Jugendfeuer, ich glaube, ein Jahr bevor ich da hingekommen bin, gegangen. Und
als er ein bisschen älter, nehme ich an.
Ja, genau, 4 Jahre älter. Und als er dann nach Hause kam, war er super glücklich, hat uns dann erzählt, wie toll das war, und dementsprechend bin ich dann quasi nachgekommen, und viele Sachen, die er gemacht hat, habe ich dann, ich will nicht sagen, ihm nachgemacht, ich habe es anders gemacht, aber einige Sachen, also erstmal in die Feuerwehr, dann da auch Verantwortung übernommen und entsprechend auch Gruppen angeleitet. Und das sind natürlich Sachen, die prägen, gerade im familiären Umfeld, aber wenn man auch Freunde hat oder Personen, denen man sich anvertraut, die dann auch das einem vorleben, dann prägt das natürlich einen und bringt das einen auch dazu, eben sowas zu machen.
Und wie ist das? Also ich meine, das kostet ja alles enorm viel Zeit, die du dann wiederum nicht für Schule, Uni oder eben auch dann vielleicht später schon im Beruf zur Verfügung stehen hast, gleichzeitig ja, oder auch für Hobbys, fürs Freundetreffen und so weiter. Viele müssen natürlich ein Stück weit auf ihre Ressourcen achten, du auch. Du hast viel vom ideellen Antrieb auch gesprochen. Bringt es denn vielleicht auch persönlich was? Also klar, es bringt dich, sage ich mal, weiter, was sozusagen das Präsentieren angeht, das Formulieren eigener Werte, Prinzipien und Ziele, aber auch darüber hinaus, würdest du sagen, so ein Einsatz, der kann einen auch persönlichen Mehrwert bringen?
Klar, also ich finde tatsächlich, dass ich in meinem Studium, also wenn ich das jetzt aufs Studium zum Beispiel verbinde, viele Sachen, die ich dort in der Theorie gelernt habe, ziemlich gut auch über mein Ehrenamt in die Praxis übersetzen konnte, auch über eine Vorstandstätigkeit, weil man da ganz praktisch Sachen anwenden konnte, die man im Zweifelsfall aus der Theorie weiß. Also ich studiere Public and Non-Profit Management, das heißt, in dem Bereich auch Vereinswesen gibt es da auch Verbindungen, was natürlich ganz praktisch ist, aber trotzdem da zum einen, sagen wir, die Verbindung mit der Tätigkeit oder sagen wir mit der Uni, aber gleichzeitig ist es schon so, dass ich ja auch im Ehrenamt meine Freunde habe, und dementsprechend ist das ja auch ein Ort, wo man dann sagen wir, das ist hier kein so Entscheidung, treffe ich mich mit Freunden oder gehe ich zur Feuerwehr, um das mal so zu sagen, sondern gehe zur Feuerwehr, um Freunde zu treffen.
Ah ja, okay.
So. Und natürlich hilft es einem auch vom Netzwerk aus, weil man baut natürlich Kontakte und Bindungen zu Personen auf, die einem im Zweifelsfall auch helfen können, auch sagen wir Projekte, die man angehen möchte, auch weiterzubringen.
Ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, vielleicht auch um Menschen, die vielleicht mit Politik noch nicht so viel Kontakt haben, da vielleicht auch zu motivieren. Also es hat diese altruistischen Aspekte natürlich, die ideellen, aber es kann einem eben auch helfen, in der eigenen Planung weiterzukommen, gewisse Fähigkeiten zu lernen. Aber vielleicht nochmal, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ganz wichtig ist es ja einfach, weil, wie wir es schon jetzt öfter gesagt haben, Demokratie von Beteiligung lebt, also von der Begegnung, dass sich junge Menschen treffen, dass sie diskutieren, dass sie merken, sie haben gemeinsame Interessen, auch gemeinsame politische Interessen, Solidarität herausbilden. Das ist ja ganz zentral, um dann auch politische Macht entwickeln zu können, auch gegen Interessen von älteren Kohorten in der Gesellschaft. Aber es ist natürlich auch oft, das weiß, glaube ich, jeder, der mal politisch engagiert war, ein kräftezehrendes Geschäft. Vielleicht daher von mir die letzte Frage: Wie würdest du diese Arbeit an der Demokratie beschreiben? Ist das erfüllend? Ist das vielleicht auch manchmal frustrierend? Ist es leicht, andere junge Menschen dafür zu begeistern? Oder siehst du eher eine Politikverdrossenheit? Also kurzum, wie ist da die Jugend in Frankfurt derzeit gestrickt? Wollen die Politik oder ist das eher für sie uninteressant?
Also wir machen ja bei uns in der Jugendfeuerwehr, wählen quasi in allen Jugendgruppen die einen Vertreter und die treffen sich dann und unterhalten sich über Themen, die relevant sind. Also machen ganz aktiv Jugendpolitik. Und was ich da immer merke, ist, dass die absolut nicht unpolitisch sind und sich auch mit ihrem eigenen Lebensalltag sehr gerne auseinandersetzen wollen und sehr gerne auch, sagen wir, ihre Perspektive auf die Dinge einbringen wollen. Mhm. Ich glaube, es gibt eine, sagen wir, ich weiß nicht, ob es eine Hürde ist oder eine Verdrossenheit gegenüber den Institutionen, aber da ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die Institutionen zu den Menschen zu bringen oder die Menschen zu den Institutionen. Das ist die größte Schwierigkeit, weil eben wir diskutieren dann mit den Jugendlichen erstmal über die Themen der Jugendfeuerwehr, aber das kann man ja durchexerzieren in allen Möglichkeiten, wenn man es alltagstauglich macht. Und ich glaube, da liegt die große Schwierigkeit, eben die Themen alltagstauglich dann in den Strukturen auch zu fassen und dann einen entsprechenden Gestaltungsrahmen zu ermöglichen.
Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber einen Punkt haben wir noch, den ich auch persönlich sehr spannend finde, zu dem würde ich gerne auch noch mal befragen wollten, weil wir aktuell zahlreiche Debatten haben, die häufig etwas plump geführt werden nach dem alten Muster, also die Jungen, die schaffen nichts mehr. Es gibt da harte Urteile über die Gen Z, nicht nur im Bereich der Arbeitsmarktpolitik und finde, keine Debatte bringt eben diese Vorurteile so sehr auf den Punkt wie die Debatten um ein Pflichtjahr. Jemand, der so begeistert ist für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement wie du, müsste doch jetzt eigentlich Feuer und Flamme sein für so ein solches Pflichtjahr. Ja? Warum sollen nicht alle jungen Menschen da von den tollen Erkenntnissen profitieren, die du auch erlangst in deinem Engagement? Ist das so? Also bist du für ein gesellschaftliches Pflichtjahr, wie es aktuell diskutiert wird? Und wenn nein, warum?
Nee, tatsächlich bin ich dagegen. Das hat irgendwie mehrere Gründe. Zum einen sind die Strukturen darauf nicht ausgelegt, entsprechend ein solches Pflichtjahr zu ermöglichen. Also rein, wenn du das jetzt wollen würdest, könnte man viele Institutionen haben ja schon FSJler und das auf die Größe zu bringen, ist rein von der Infrastruktur, finde ich das herausfordernd, aber auch sonst finde ich die Erzählung die falsche, weil an sich ist auch Engagement, ist diese Art von, sagen wir, Initiative auch ein Lernprozess. Und unser Ansinnen oder unser Vorgehen ist viel eher, diese Prozesse, sagen wir, in den Lebensalltag zu bringen. Das wäre für die Jugendlichen eben die Schule oder eben Räume zu schaffen für eben diese Art von Engagement neben dem Berufsleben. Wie man das dann schafft, ob man da eben Zeiträume ermöglicht im Berufsleben oder vorher in der Schule. Da gibt es ja auch Themen. Ich meine, ein großer Faktor ist die Ganztagsschule, aber ich glaube, den Ansatz zu sagen, ihr müsst alle was Freiwilliges tun, ist also rein von dem, das sind zwei Pole, die sich auch an sich widersprechen, weswegen ich eher finde, die Orte, wo schon, sagen wir, Lernen oder Alltag stattfindet, da muss man das viel mehr reinbringen, eben diese Art von Lernprozess, und das ist es am Ende, auch zu ermöglichen und da entsprechend sagen wir, das schulische Curriculum oder den Berufsalltag in der Gänze ein bisschen auch breiter zu fassen, gerade was so das Thema Wertentwicklung angeht. Und das ist auch dringend notwendig, weil diese Art von so praktischem Lernen, auch ohne das jetzt zu weit fassen zu wollen, aber auch die Prinzipien, die dahinter sind, Partizipation, auch so ein gewisser Sinnbezug, das sind alles Sachen, wo auch unsere Wirtschaft hingeht. Stichwort New Work, weswegen eigentlich dieser Prozess, wenn man das weit fasst, auch eine gute Vorbereitung sein kann auf das zukünftige Leben, weil man praktisch auf ein Ziel hinarbeitet und so, sagen wir, ja, die komplexe Welt, die uns umgibt, möglicherweise besser dann auch gemeinsam bewältigen kann.
Ja, ich kann dir da nur vollkommen zustimmen. Mich stört noch ein ganz anderer Punkt. Also ich meine, wir haben etwa 15 Millionen ehrenamtlich Engagierte in Deutschland. Das ist sehr gut. Also Deutschland wird häufig an vielen Stellen getragen vom Ehrenamt, aber es könnte natürlich noch deutlich mehr sein und es wird auch weniger, insbesondere wenn du natürlich in diese ganzen Vereinsstrukturen schaust, in Parteien, in Organisationen der Wohlfahrt, überall da gab es deutlich mehr Engagement und Beteiligung in den zurückliegenden Jahrzehnten. Das heißt, es ist systematisch zurückgegangen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, die Jugend soll für was verpflichtet werden, auf was die Älteren keinen Bock haben. Ja, also sozusagen viele von denen, die sehr laut ein gesellschaftliches Pflichtjahr für Jugendliche fordern, sind selbst kein Stück weit engagiert. Und das finde ich dann schon sehr doppelmoralisch. Und ich habe mal gelernt, auch gerade so wenn mit Blick auf Kindererziehung, du kannst deinem Kind noch so viel verbieten und vorschreiben, das Smartphone nicht die ganze Zeit zu nutzen, wenn du es ständig selber in der Hand hast und vielleicht dann noch beim gemeinsamen Abendessen irgendwie so neben dir liegen hast und nebenbei mit einem Auge E-Mails checkst, ja, dann wird das Kind genau das machen, völlig unabhängig davon, was du als Vorschrift dort auferlegst oder nicht. Das heißt, wenn Menschen wollen, dass Kinder und Jugendliche sich ehrenamtlich engagieren, auch dauerhaft ehrenamtlich engagieren, dann sollen sie halt einfach Vorbild sein und das vorleben. Und ich glaube, das ist das Beste, was man, der beste Dienst, den man an der Stelle eben der Gesellschaft ja, leisten kann.
Ich glaube, das Problem, ganz kurz, was wir auch haben, ist nicht, dass weniger Menschen sich engagieren, aber weniger im Formalen, also im Verein. Das ist das Thema. Die Art und Weise, wie man sich engagiert, hat sich verändert. Und da muss man vielleicht dem Vereinswesen ein neues Image verpassen, um das attraktiver zu machen. Weil eben die möglicherweise die Verbindlichkeit, wie das vorher war, auch kulturell einfach sich verändert hat und dann man möglicherweise Wege gehen muss, die es früher mal nicht gab. Also das ist das Problem. Das Thema ist, glaube ich, Vorbilder sind eine ganz große Frage, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wie das Image der Vereine ist. Und das ist halt häufig nicht zwangsläufig ein gutes.
Daran werden wir arbeiten. Lieber Jeong, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deinen Beitrag hier, deine Frankfurter Perspektive der jungen Menschen, würde ich mal sagen. Jemand, der aber auch schon sehr viel Erfahrung in unterschiedlichen Netzwerken und Strukturen und Funktionen und Ämtern gesammelt hat. Insofern ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wieder begegnen, auf dem einen oder anderen Podium nochmal zusammen sitzen. Und ja, wir können uns auch regelmäßig hier austauschen. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder und wir reden in ein, zwei Jahren darüber, was sich vielleicht auch zum Positiven verändert hat und was aus eurer Idee mit dem Jugendparlament geworden ist.
Hoffen wir.
Alles klar. Vielen Dank. Mach's gut.
Vielen Dank für das schöne
Video. Jo, danke. Ciao.
Tschüss. Tschüss. Das war Julien Chamboncel, Vorsitzender des Frankfurter Jugendrings und ja, aktiv in der vor allem Frankfurter Jugendfeuerwehr. Ein sehr spannendes Gespräch, Hendrik, was nimmst du mit?
Ja, war definitiv sehr interessant und wir haben ja am Ende nochmal überlegt, wie kann man eigentlich junge Menschen dazu bringen, politisch aktiv zu werden, gesellschaftliches Engagement zu übernehmen. Und zwar jetzt nicht nur, weil das die Älteren wollen, weil das ganz schön nice to have wäre natürlich, sondern auch, weil die Jugendlichen teils einfach andere Interessen haben. Und diese anderen Interessen kannst du in der Demokratie natürlich ein Stück weit auch an Ältere abgeben, aber du musst oftmals auch für deine eigenen Interessen eine gewisse Macht, sage ich jetzt mal, mit Gleichgesinnten formieren und das dann öffentlich formulieren. Deswegen ist es prima, dass es diese Initiativen gibt und ich finde auch, das Gespräch ist ein schönes Plädoyer gewesen dafür, sich zu engagieren, politisch aktiv zu sein. Darüber haben wir viel gesprochen und vielleicht der rote Faden, den haben wir immer wieder angesprochen. Also wenn man Demokratie gestalten will, wenn man das Vertrauen in die Demokratie nicht verlieren will, dann muss man die Demokratie auch ein Stück weit mitgestalten. Und ich glaube, das ist vielleicht eines der Mittel, um eben ja radikalen Kräften zu begegnen, der Angst, die hier im Lande derzeit geschürt wird, den Emotionen, die teilweise sehr irrational sind. Also ich glaube, wenn man sich da selbst in den politischen Diskurs reinbringt, dann ist das wichtig und insofern fand ich, war das ein sehr schönes Plädoyer für eine demokratische Mitgestaltung. Was nimmst du mit?
Dem kann ich mich nur rundum anschließen. Ich nehme vor allem mit, dass ich immer wieder froh bin, dass es dann viele junge Menschen gibt in unserer Stadt, die auch wirklich etwas bewegen wollen, sich nicht damit zufrieden geben, wie es ist und die auch Druck machen. Also gerade der Julien ist eine Stimme, die du halt vielfach auch wahrnehmen kannst, der du dich nicht entziehen kannst. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass man sich nicht mit einfachen Antworten von wegen haben wir nicht, geht nicht und haben wir noch nie so gemacht, abgibst, wenn man wirklich auch dran bleibst. Und wäre toll, wenn sozusagen es da nicht nur, wenn man da nicht immer nur laut rufen muss, sondern wenn es auch formale Strukturen gibt, die eben diese Einbindung in so einen ko-kreativen Prozess der gemeinsamen Stadtentwicklung auch mit einfließen lässt.
Genau, den Punkt fand ich auch super. Also, dass man die Institutionen zu den Menschen bringt, so das ja, glaube ich, formuliert. Also, dass man kann natürlich immer sagen, dass man kann immer über die Institutionen schimpfen und das System funktioniert nicht und sowas, aber du kannst ja auch einfach versuchen, in die Institutionen zu gehen oder jedenfalls dich einzubringen. Es gibt da Hürden, darüber haben wir ja auch gesprochen. Es gibt durchaus Zugangshürden in unserer Gesellschaft. Auch daran muss man arbeiten, dass die gesenkt werden. Aber dass man sich selbst engagieren kann in dieser Gesellschaft, ich glaube, das hat das Gespräch auf jeden Fall gezeigt. Und insofern freuen wir uns natürlich, wenn wir da in Zukunft noch weiteres von hören.
So machen wir das. Und euch allen wünschen wir eine gute Zeit, einen schönen Herbst und freuen uns, euch bald wieder zu hören bei Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Bis bald.
Bis dahin. Tschüss.